Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Früher sagte man, ja, also wir müssen den Standort fit machen und jetzt machen wir die Unternehmen fit.
Standort ist das, was die Ökonomen als Standort definieren. Das kann sich halt ändern.
Unser Bundeskanzler zieht daraus die Konsequenz, weil wir Neuinvestitionen haben, haben wir einen Wachstumsimpuls. Natürlich falsch. Substitution erzeugt kein Wachstum.
Es gibt Anhörungen im Deutschen Bundestag zu den Sparbeschlüssen und es werden doch nicht mal die Betroffenen befragt. Da muss ich mich ja nicht wundern, wenn die auf der Straße mit dem Traktor rumfahren.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ja, ich möchte heute mit dir ein etwas anspruchsvolleres Thema diskutieren, auf das ich auch noch keine richtige Antwort weiß, aber vielleicht finden wir sie. Also, lassen wir mal anfangen. Große gesamtwirtschaftliche Umbrüche haben oft auch Änderungen der, sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Konzeption, der herrschenden wirtschaftspolitischen Konzeption zur Folge. Die dem Börsencrash von 1929 folgende Weltwirtschaftskrise brachte das damals herrschende liberale Paradigma zum Einsturz und verhalf dem Keynesianismus und der Globalsteuerung zum Durchbruch. Die Globalsteuerung, die dann generell eingeführt wurde in fast allen westlichen Ländern, versagte dann bei der Bekämpfung der angebotsseitigen Schocks der Ölkrisen der 1970er Jahre und wurde dann letztlich ersetzt durch das neue neoliberale Paradigma der Chicagoer Schule, der Angebotstheorie und der Angebotspolitik. Die Finanzmärkte wurden liberalisiert, die Handelsschranken abgebaut und die Arbeitsmärkte wurden flexibilisiert, auch in Deutschland. Dieses auf Deregularisierung möglichst vieler Märkte setzende Variante des Neoliberalismus, welches auch, sagen wir mal, in einer Konkurrenz von Staaten um mobile Produktionsfaktoren auf eine Konkurrenz von mobilen Produktionsfaktoren setzte, zerbrach dann in der globalen Finanzkrise 2008. Und seitdem gibt es eigentlich kein wirklich dominierendes Paradigma. Aber was wir beobachten können, ist, dass seit etwa 10 Jahren es zu einer schleichenden Demontage des multiliberalen Freihandels kommt und das Aufkommen einer multipolaren, sagen wir mal, Handelsordnung zu beobachten ist, und das heißt, die Konzepte der Angebotspolitik also sind deutlich im Rückzug und wir haben wieder ein Vorpreschen von Regulierung und einer Deglobalisierung. Ich sehe das als eine Spätfolge der Krise von 2008 ein, die nämlich dazu geführt hat, dass insbesondere die westlichen Staaten nicht mehr durch eine wirtschaftliche Konzeption geeinigt werden und wir haben meines Erachtens ein Auseinanderdriften dessen, was wir als weltfreiheitliche westliche Welt sehen. Siehst du das anders?
Ja, dann lässt sich einiges zu anmerken. Ja. Also man kann natürlich schon sagen, dass wir in der Finanzkrise 2008, gerade im November, bei dem ersten G20-Gipfel auf Staats- und Regierungschefsebene, es gab ja vorher das Format schon auf dem Ebene der Finanz- und Wirtschaftsminister, doch noch eine gemeinsame Lesart hinbekommen hat.
Damals noch.
Das eben November 2008, George Bush war noch im Amt, Obama schon gewählt. Und dann hat es diesen Gipfel gegeben. Es hat weitere Weltwirtschaftsgipfel im Jahr 2009 gegeben. Und insofern ist die Finanzkrise in dem Management selbst geprägt gewesen durch eine gemeinsame Sicht auf die Krise.
Ist ja auch schnell überwunden worden. Ist auch sehr schnell überwunden.
Man hat sich auf die Instrumentenkataloge geeinigt, hat das auch gemacht und hat im Grunde sich auch fortlaufend getroffen. Also das ist schon bemerkenswert, wenn man so will. Die große Lektion der von dir zitierten Weltwirtschaftskrise 1929 ist 2008, 2009 auch angenommen worden. Was anderes erleben wir in der Tat heute mit Blick auf globales gemeinsames Handeln, mhm, multilaterale Ordnung. Mhm. Und also wir erleben so eine Rückkehr von, sagen wir mal, Wettbewerbsvorstellungen der Volkswirtschaften miteinander. Wenn ich mir anschaue, wie reagieren wir auf den Inflation Reduction Act, mhm, was machen die Europäer mit dem Chips Act und mit dem Net Zero Emission Industry Act und solchen Themen.
Zu nationalstaatlichen Lösungen.
Genau. Und dahinter steht ja so eine Debatte, die genau vor 30 Jahren, wenn man so will, ihre höchste Modephase hatte, nämlich der Standortwettbewerb.
Richtig.
Ja. Ein Begriff, der in den letzten Jahren deutlich verschwunden ist, damals auch kritisch diskutiert wurde. Die Kundigen werden sich an Paul Krugman in dem, mhm, Zusammenhang erinnern. Competition, a dangerous obsession.
94, ja.
Genau, 94 hat 94, das gemacht. Ja, ja. 94, mhm, a dangerous obsession. Und hat damit gegengehalten und gesagt, also Volkswirtschaften können eigentlich nicht in der Kategorie der Wettbewerbsfähigkeit betrachtet werden, was ja eine Voraussetzung für so eine Idee des Standortwettbewerbs, mhm, ist, weil das gilt für Unternehmen und Unternehmen können, mhm, untergehen, die können kein Kapital, mhm, mehr bekommen, die, ja, verschwinden vom Markt. Volkswirtschaften verschwinden nicht. So, mhm. Und das verband sich ja auch mit so einer Sicht darauf, dass man regionale Themen vielleicht wichtiger sehen muss, das aber in dem, was auch Paul Krugman ja gleichzeitig auch betrieben hat, die neue Geografie des Handels, mhm, sozusagen die Frage, also welche Möglichkeiten der Kooperation gibt es. Also der Begriff Standortwettbewerb, der damals ganz selbstverständlich war, es gibt Gutachten des Sachverständigenrats, ich glaube 1995, es hieß im Standortwettbewerb.
Ja.
Und es gab die in dem Rahmen der Strukturberichterstattung der damaligen staatlichen Institute Kiel beispielsweise auch so ein Thema, auch Standort als zentrales Thema. Und das war eine Diskussion eigentlich der alten Handelswelt. Es war, mhm, noch nicht mal so richtig die Diskussion mobiler Kapitalmarktbewegung, mhm, und Kapitalmarktkonkurrenz. Also insofern machst du da jetzt mal ein richtig großes Fass auf, ne?
Ja. Ist ja für das zweite Gespräch mal angebracht.
Ja, finde ich auch, ne? Ja. Aber ja, vor allen Dingen, wenn man das aber mal so durchgeht und fragt, was ist Standort? Mhm. Je länger ich so in vielen Zusammenhängen darüber nachgedacht, würde ich sagen, Standort ist das, was Ökonomen für einen Standort halten.
Ja, aber gibt es nicht eine andere Bewegung? Das heißt, früher sagte man ja, also wir müssen den Standort fit machen, yeah, und jetzt machen wir die Unternehmen fit.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und das ist ja etwas völlig anderes. Und der internationale Handel wird ja teilweise substituiert durch Standortverlagerung von großen,
ja,
Unternehmen.
Ja,
und das,
ja,
ist auch was Neues. Das hatte man vor 30 Jahren auch noch nicht.
Ja,
haben deutsche Unternehmen in Deutschland produziert. Und jetzt, ja, produzieren deutsche Unternehmen in den USA und amerikanische Unternehmen oder Chipfabriken.
Gelegen sie auch bei uns.
Ja, bei hier. Das heißt also, wir haben schon eine teilweise Substitution des Handels, mm, mm, durch Investitionen.
Ja, das ist richtig. Und dass die Diskussion damals, die Paul Krugman geführt hat, bezog sich auch im Wesentlichen auf Handel. Mhm. Er hat argumentiert, und das war beispielsweise in der seinerzeitigen Administration von Bill Clinton, mhm, und der Laura Tyson, der Vorsitzende des Sachverständigenrats im Weißen Haus für ökonomische Fragen, mhm, auch so adressiert worden. Staaten können wie Unternehmen gesehen werden. Das war ja eben, wie gesagt,
genau
seine Kritik. Und dann geht's halt darum, dass wir über die Weltmärkte mit unseren Produkten Einkommen nach Deutschland oder in die USA holen in dem Fall und damit Wohlstandsmehrung organisieren. Das war sozusagen die, ja, Debatte.
Und auch der Sachverständigenrat, als ich noch drin war, hat sich intensive Gedanken um die Wettbewerbsfähigkeit, genau, von Standorten gemacht.
Genau.
Und diese Debatte ist ja ein bisschen verschwunden.
Ja, aber ich will noch mal sagen, natürlich hast du recht, dass heute landet das dann in der engeren Betrachtung, welche Unternehmen muss man, ja, haben. Aber am Ende macht man das ja, damit der Standort funktioniert. Also insofern,
damit das Land funktioniert.
Ja, das Land ist aber ein Standort. Ja. Und deswegen bleibe ich ja bei meiner provozierenden Formulierung, weil wir haben ja so schön im anderen zusammen gesagt, Inflation ist, wenn die Leute glauben, dass Inflation ist. Ne? Standort ist das, was die Ökonomen als Standort definieren. Das kann sich halt ändern.
Ja,
das ist nämlich die Frage, was ist nämlich eigentlich relevant für einen Standort? Mhm. Sind es nur die Kostenfaktoren? Sind es nur preisliche Setzungsmöglichkeiten, die die Unternehmen haben, weil der Markt entsprechend dynamisch ist? Ist es die Innovationskraft einer Volkswirtschaft? Also du kannst ja alles solche Dinge durchgehen. Und wenn man das mal in der längeren Frist macht, stellt man fest, dass der vom IMD, der Global Competitiveness Report oder das Global Competitiveness Ranking, dieses Institute for Management Development, das gibt es ja als längstes, gibt es seit 1989. Und wenn man vergleicht, wie sich das so verschoben hat, dann sieht man einfach, die Themen haben sich verändert. Das ist ja auch dein Punkt. Also damals war ja vor 30 Jahren Unterbeschäftigung das dominante Thema. Ja, die persistente Unterbeschäftigung. Und wie kriege ich jetzt Kapital ins Land, damit diese Unterbeschäftigung sich auflöst? Oder
Standortbedingungen verbessern und
genau,
sowas.
Genau, also indem ich beispielsweise die Arbeitskosten anpasse. Damals gab es eine große Diskussion, dass man gesagt hat, ja, Arbeitskosten schwierig, aber die Lohnnebenkosten. Ja, die Lohnnebenkosten sind ein Thema. Lass uns die mal angehen und die Lohnnebenkosten durch Reformen in der Sozialversicherung fing mal runter. Da hat der damalige Vorsitzende des Sachverständigenrats, der Hax, immer gesagt, das ist doch ein schöner Befund darüber, dass die Arbeitskosten insgesamt doch ein Problem sein könnten. So, was natürlich nicht falsch war, aber es war auch nicht alles. Aber ich wollte nur sagen, das waren so die Einflugschneisen der Politik. Heute landest du sehr schnell in einer Subventionskulisse.
Ja.
Weil natürlich dann die Frage ist, wen kriege ich wohin und warum? Und ist das jetzt wirklich wichtig? Und ist diese Subvention unvermeidbar? Und da gibt es ja im Grunde zwei Argumente für die Subvention. Das eine ist, es gibt Sektoren, die laufen nicht ohne Subventionen. Also Halbleiter, es gibt weltweit keinen Halbleiterstandort ohne Subventionshintergrund. Und die fünf größten oder die 10 größten Unternehmen haben Milliardensubventionen bekommen. Das ist so. Jetzt kannst du sagen, okay, brauchen wir nicht. In den 90er Jahren war auch die Diskussion, neue Länder, neues Modell, Wachstumskerne, Dresden. Mhm. Da gibt's so ein bisschen Mikroelektronik, hat man angefangen, heute im fünft größten Standort. Das ist sozusagen die eine Betrachtungslinie. Und die andere ist, ich muss subventionieren und Unternehmen holen, um meine Transformation zu leisten.
Unter anderem.
So, ne? Also ich brauche...
Inflation Reduction Act ist ja auch so etwas.
Genau, also Batterieproduktion.
Wir bauen Chips in den neuen Ländern mit unendlichen Subventionen, aber das hat doch Trump vorgeführt. Und das ist ja eine Substitution, also eigentlich des Handels. Wir haben jetzt einen Wettbewerb um die Attraktivität von Investitionsstandorten und wir substituieren damit natürlich das, was Freihandel machen sollte.
Genau, und das machen wir ja deshalb, weil Themen aufgekommen sind, über die vor 30 Jahren auch kein Mensch nachgedacht hat, nämlich Decoupling und De-Risking. Wir haben damals ja eine sehr, vielleicht aus heutiger Sicht naive, aber positivistische Sicht auf die Globalisierung gehabt.
Und
Märkte öffnen sich, Barrieren gehen runter, wir können Freihandel leichter organisieren. Dann kam die technischen Verbesserungen, Transportkosten sind gesunken, Kommunikationskosten sind gesunken. Wir haben also Verfügbarkeiten schneller beantworten können durch Handel. Und wir sind davon ausgegangen, die sich in dieses Handelsnetzwerk integrieren, sind auch verfügbar. Heute stellen wir die Frage, ja, was passiert denn, wenn Taiwan verschwindet oder sagen wir mal, nicht verschwindet, aber die Chinesen das integrieren, um das mal neutral zu sagen, oder als mit einer militärischen Aktion. Mal abgesehen von den ganzen Unsicherheitsthemen war ja immer die Frage, was ist dann noch da? Was haben wir noch an Produktionskapazitäten im Bereich Halbleiter? Deswegen reagieren die USA, deswegen reagieren wir auch auf der europäischen Ebene und deswegen meinen wir auch, wir müssen das hier mit Subventionen machen. Das sind alles, sagen wir mal, unscharfe Argumente. Das sind ja alles so Grauzonen, nicht? Also du kannst ja auch genauso gut sagen, oh Gott, das war die alte Debatte, wenn ich einen ordentlichen Standort habe, gute Infrastruktur, gutes Rechtswesen, hinreichend
das reicht dann.
Steuersystem, dann läuft das schon so.
Eben
jetzt kann man sagen, ist ja bei uns jetzt aber auch nicht mehr so einfach. Guck dir unsere Infrastruktur an, guck dir unser Steuersystem an, guck dir die Belastungen an, die zum Jahreswechsel auf die privaten Haushalte in der Summe dazukommen. Das heißt, das ist alles nicht toll. Die Energiekosten sind ein Riesenproblem. Die Netzentgeltsenkung findet nicht statt. Das heißt, wir haben eigentlich wieder mit dem 1. Januar 2024 eine deutliche Standortverschlechterung.
Richtig, aber Fakt ist, wir haben schon, denke ich, vielleicht überspitzt, aber ich bleibe dabei, schon eine gewisse Substitution des Freihandels durch eben Produktionen vor Ort.
Ja, es sind fast wieder so ein bisschen Autonomieaspekte, die dabei hochspielen. Genau das, und wo natürlich die Frage ist, wissen die Staaten jetzt mehr über die Risikolage in einem Länderportfolio als die Unternehmen? Ich meine, wenn das alles richtig ist, was die Politik erzählt, dass wir dort Verschiebungen haben und Unsicherheiten, dann muss sich das ja sofort in der Risikobewertung einer Unternehmensführung für ihre Standortportfolien abbilden. Mhm. Da müsste ich ja eigentlich darauf reagieren. Und was wir feststellen ist, beispielsweise Richtung China, sehen wir keine Revision der Standortentscheidung. Naja, also alle reden über, wie schwierig und China könnte und dies und das. Und trotzdem, wenn ich mir die Zahlen anschaue, wenn ich die Direktinvestitionszahlen anschaue, wo man sagen kann, da sind jetzt auch, werden noch viele gemacht, um die Standorte resilienter zu gestalten, aber sehe ich jetzt jedenfalls keine Trendumkehr.
Nee.
Und die Frage ist
BASF wird da in China stärker sein als in Ludwigshafen demnächst.
So, aber auch andere Themen, die gar nicht so im Fokus sind, andere Branchen, kannst du das Gleiche feststellen. Ja. Der Markt bleibt interessant, den nicht zu bedienen, kannst du in der Welt nicht einfach kompensieren. So, und dann relativieren sich auf einmal Standortfragen vor dem Hintergrund politischer, geopolitischer Veränderungen oder vielleicht auch nicht. Also ich meine, die Frage ist, was machen Unternehmen daraus? Das ist ja der entscheidende Punkt. Das war ja auch deine Frage. Wenn die Unternehmen in den Mittelpunkt rücken, anders als damals so allgemein die Arbeitskosten, dann haben wir die Frage ja zu stellen, sind die Unternehmen mit ihrer Handlungsfähigkeit, mit ihrem Informationssystem, mit ihrer Resilienz eigentlich angemessen ausgestattet? Was kann dafür eine Standortpolitik tun?
Wiederum tun, das ist eine andere Frage stellen. Allerdings, und ich sage es jetzt mal wieder überspitzt, aber trotzdem, die große Hoffnung auf einen möglichst umfassenden multilateralen Freihandel
ist geschwunden.
Es ist weg.
Ich meine, du musst ja auch sehen, wir haben im Jahr 2023 einen Rückgang des Welthandels gehabt.
Ja, ja.
Das ist ja noch gar nicht richtig diskutiert worden. Wir haben einen Rückgang von über 1% im Welthandel erlebt. Wobei ich sagen müsste, das ist eigentlich Testat kombiniert mit 2,5% Weltproduktionswachstum, wo wir früher gesagt haben, naja, das ist so die Rezessionsgrenze. Also weil wir keine Auslastung in der Weltwirtschaft haben. Also unter 2,5, da ist auf jeden Fall Rezession. Wir sind eigentlich in der weltwirtschaftlichen Rezession. Haben eine Welthandelskontraktion im letzten Jahr erlebt. Für dieses Jahr erwartet man einen Rückschlag im positiven Sinne, 1%, 1,5% Welthandel. Aber das in den Zahlen zeigt sich das in der Tat seit längerem.
Und damit ist natürlich substanziell das traditionelle deutsche Geschäftsmodell des exportgetriebenen Handels eigentlich am Ende.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, das hast du jetzt in der Tat geschrieben.
Wenn wir die Trends jetzt fortschreiben.
Ja, also ich bin da schon bemerkenswert. Du hast schon im zweiten Gespräch im Jahr 2024 genau diesen Punkt gemacht, den du ja beharrlich uns vorträgst. Ich will dem auch gar nicht widersprechen.
Gott sei Dank.
Ich will aber mal auf einen anderen Punkt noch hinweisen, der sich aus der Standortperspektive ergibt. Weil ich eben gesagt habe, Standort ist das, was die Ökonomen für Standort erklären. Also wenn sie bestimmte Indikatoren auswählen, wenn das IMD das macht oder das World Economic Forum oder wer auch immer, ergibt sich damit ja implizit eine Aussage, was ist standortrelevant? Also Standort ist ja der relevante, ökonomisch relevante Standort. So. Und wenn man sich das mal bei ein paar Themen anschaut, also beispielsweise Energiekosten sind ein zentrales Thema, alles gut und richtig. Wenn ich mir aber nach dem Stromunterbrechungsindikator, den es auch gibt, anschaue, dass die Stromausfallzeiten in den USA bei 1,3 Stunden, in China bei 54 Minuten, Frankreich 20 Minuten, Deutschland bei 15 Minuten liegen, sehe ich, dass hier eine erhebliche Relativierung des eigentlichen Energiekostenthemas von 4 Cent pro Kilowattstunde oder 6 Cent oder 8 Cent liegen. Wenn ich nämlich als Großenergieverbraucher sicherstellen muss, dass ich keine Brownouts und keine Blackouts habe, vor allen Dingen keine Blackouts. Das heißt, daraus ergeben sich Relativierungen, das will ich damit nur andeuten, des Standortthemas. Und die letzte Anmerkung zu diesem Standortthema noch, wenn das richtig ist, was wir auch schon verschiedentlich diskutiert haben, dass im Hintergrund dieses Rückschlags für die multilaterale Ordnung ein stärkeres Aufleben von geopolitischen Spannungen, geopolitischen Verwerfungen und Neuorientierung steht, dann ist ja die Frage, wie sichere ich eigentlich insgesamt einen Standort oder wie mache ich ihn insgesamt attraktiv? Also muss ich nicht auch Freedom in the World Index berücksichtigen? Also die Frage den ökonomischen Aspekt mit der demokratischen Verfasstheit von Staaten. Muss ich nicht auch berücksichtigen den Civil Society Participation Index? Also die Frage, wie Gesellschaften in diesem demokratisch-marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen sich bewegen können, in diesem Dreiklang aus halt Marktwirtschaft, Demokratie und Zivilgesellschaft. Und dann, wenn ich das mache, finde ich beispielsweise all die ganzen tollen ökonomisch bewerteten Autokratien nicht mehr vorne wieder unter den ersten zehn. Weder Singapur noch China. Und auf den Punkt will ich hinaus. Was sind eigentlich die für die Frage, wie muss ein Stand, was muss Politik letztlich machen? Sie muss ja irgendein Design entwickeln. Und wir erleben ja gerade bei uns, dass die auf einer Designsuche sind, denn ihr Design ist zerbrochen, was sie vorhatten. Nicht? Das Transformationsdesign funktioniert so nicht mehr, sie haben keine Geschäftsgrundlage mehr dafür. Und jetzt steht die Frage, was muss ich eigentlich machen? Und deswegen ist es ja so auch so relevant, was beispielsweise in der demokratischen Funktionalität bei uns zu beobachten ist oder nicht mehr so leicht geht. Ja, also es gibt Anhörungen im Deutschen Bundestag zu den Sparbeschlüssen. Und es werden doch nicht mal die Betroffenen befragt. Da muss ich mich ja nicht wundern, wenn die auf der Straße mit dem Traktor rumfahren. Ja, ich meine, das sind ja alles solche Dinge, die am Ende harte ökonomische Konsequenzen in sich tragen. Das ist so meine Provokation an dich, dass wir diesen Standortgedanken und diese im Grunde nochmal neu definieren müssen und sagen, was ist dann eigentlich für resiliente Gesellschaften der entsprechende Rahmen?
Ja, es gibt ja auch Antworten darauf. Beispielsweise der globale Süden ist ja letztlich auch der Versuch einer Antwort auf die internationale Konkurrenz mit dem Westen und China. Das ist ja auch eine Antwort darauf. Das heißt, wir lösen uns von einem globalen Handel mehr zu einem, sagen wir mal, partiellen Handel. Das heißt, wir werden also, schätze ich mal, 3-4 derartige Zentren demnächst erleben. Und das ist also die Globalisierung, die weltweiten Beziehungen gibt. Ich glaube, dieses Paradigma ist gestorben.
Ja, und die Frage vor dem Hintergrund ist ja auch, nehmen wir mal den Fall Argentinien. Ist ja interessant, was der Präsident Milei da versucht. Das ist ja ein wirklich struktureller Eingriff in das Wirtschafts- und politische System, um das überhaupt mal handlungsfähig zu machen. Ich meine, die haben sich ja immer mit Verschuldung über die Jahrzehnte durchgegangen. Irgendeiner hat denen immer noch Geld gegeben. Und es ist im Grunde schon beachtlich, dass dieses Argentinien nie einen politischen Rahmen gefunden hat, mal ein gewisses Maß an Verantwortung doch irgendwann zum Ausdruck zu bringen. Jetzt kann man den ja als bunten Hund beschreiben, aber was der da macht und was der vorhat, auch das Angebot an Europa. Er sagt ja nicht, er will Mercosur nicht. Die Sorge war ja, dass er das ganz beiseite legt. Ja. Was ist passiert? Er hat gesagt, bei den BRICS, es ist ja nicht die Truppe, bei der ich mitmachen möchte, kann ich jetzt auch verstehen. Das heißt, wir müssen aber auch flexibler sein in unseren Reaktionen darauf. Mit welchen Standorten, mit welchen politischen und wirtschaftspolitischen Bedingungskonzepten wollen wir uns dann noch zusammentun? Europa hat keine Antwort, Frau Baerbock hat keine Antwort an Argentinien. Und das funktioniert halt auch nicht. Das heißt also, die ganze Frage, die du zeigst, diese Zerklüftung der Globalisierung, ihre Fragmentierung, wird ja nur dann überhaupt noch Potenziale schaffen, wenn wir dort, wo wir Partner finden, mit denen auch irgendwie uns beschäftigen, ohne zu sagen, du musst aber jetzt bitteschön unsere Perspektiven der Klimapolitik, unsere Perspektiven der Integration von was weiß ich wem mit berücksichtigen, sondern das geht halt auch da nicht. Also dieser Konflikt um die Frage, wer was macht, sondern die machen, wenn ein Land sich versucht, auf den Weg zu machen, das kann man jetzt, wird ja sehen, was Milei, wie der das hinkriegt. Das Parlament ist natürlich in seiner eigenen Autonomie und Legitimation nicht einfach folgt ihm, aber dass die, glaube ich, alle irgendwie wissen, es muss jetzt da mal einer durchkehren, ökonomisch betrachtet, ist auch offenkundig. Aber wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir daraus wiederum Netzwerke für diese dann anders gestaltete Globalisierung? Ne? Ob ich den globalen Süden betrachte oder ob ich jetzt mal solche Länder nehme, die irgendwo immer dazwischen sich bewegt haben.
Richtig, aber es, ich glaube, darauf können wir uns als erstes Zwischenfazit einigen. Das heißt, den globalen freien Welthandel, das ist ein Auslaufmodell. An die Stelle werden Handelszonen treten. Ja. Von Staaten, die gleiche Interessen haben. Und das ist auch von der ökonomischen Theorie noch nicht durchdrungen. Aber dieser Trend ist für mich schon mittlerweile sichtbar.
Ja, das ist ein Thema. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu, was auch nochmal aufzurufen ist, weil in der Tat ja eines auch in der deutschen Diskussion zu beobachten ist, das Standortthema wird schon wieder hochgespielt, weil man sagt, es ist alles gerade dramatisch und es ist alles nicht gut. Aber nochmal dran zu erinnern, es war vor 30 Jahren ein Unterbeschäftigungsthema. Richtig. Jetzt ist es kein Unterbeschäftigungsthema, sondern ein Fachkräftemangelthema auf der einen Seite. Also ich muss schon eine andere Frage an die internationalen Kapitalmärkte stellen. Es geht nicht um Kapitalmangel, sondern es geht um die Qualität des Kapitals und wie wirkt sie ein auf die Produktivität der Arbeit. Das ist ja hier der entscheidende Punkt. Also wie offen bin ich für moderne Anwendungen, für generative KI beispielsweise, um diese Fachkräftethematik zu adressieren. Dafür muss ich sozusagen andere Bedingungen setzen. Und das Zweite, die Transformation zur Klimaneutralität, Bert, die bedeutet ja, dass ich eigentlich ökonomisch und technisch noch völlig tragfähige Kapitalbestände rausnehme. Also ja. Gaskraftwerke werden rausgenommen.
Vernichtung. Wir machen Vernichtung von Realkapital. Genau. Wir ersetzen es durch neues Kapital. Ja. Und jetzt macht unser Bundeskanzler, daraus zieht er die Konsequenz, weil wir Neuinvestitionen haben, haben wir einen Wachstumsimpuls. Ja. Natürlich falsch. So. Substitution erzeugt kein Wachstum.
So, und die Frage ist aber, wie mobilisiere ich denn für diese politisch indizierten Kapitalvernichtungen, nicht durch den Markt, nicht durch den Wettbewerb indizierte Kapitalvernichtung, sondern durch Politik, wie bekomme ich dafür internationales Kapital? Denn das heißt ja nur, das wird alles teurer, die Standortkosten steigen. Wo ist die Lulich, die Attraktivität für diese Transformation? Das alleine zu machen, ist schon eine gewaltige Herausforderung, aber mal wenigstens zu sehen, dass das ein anderes Problem ist, als wir seinerzeit hatten und auch anders beantwortet werden muss, dann muss ich halt staatlicherseits auch investitionsfähig sein und dann muss ich auch die Themen verlässlich machen, was im Augenblick ja passiert und deswegen steht so viel in Zweifel, dass die Verlässlichkeit nicht mehr da ist, weil du nicht weißt, was diese Politik noch an Rahmenbedingungen für Investitionen in diesem Jahr setzen kann, nächsten Jahr wieder anders und die Auswirkungen des Verfassungsgerichtsurteils für das fiskalische Handeln im Tagesgeschäft.
Ja, das ist jetzt natürlich ein genuin deutsches Problem, da hast du recht, aber sagen wir mal.
Aber es beschränkt den Rahmen der Handlung.
Richtig, aber wir sind uns einig, sagen wir mal, weltwirtschaftlich wird in der Zukunft eine völlig andere Welt entstehen, als wir sie noch bis etwa, sagen wir mal, 2010 etwa hatten. Wir werden verschiedene Machtzentren miteinander haben, verschiedene unterschiedliche Freihandelszonen und man kann eigentlich nur hoffen, dass, sagen wir mal, dass diese Auflösung der globalen Idee des multilateralen Freihandels, der die ganze Welt umfasst, nicht auch noch zu zusätzlichen kriegerischen Konflikten führt.
Ja. Ja.
Wenn wir das schaffen, ist das gelungen. Aber die alte Welt, die wir noch im Sachverständigenrat des Jahres 2000, in den ich reingekommen bin und später Vorsitzender geworden bin, also diese Konzepte, die wir für diese Welt damals entwickelt haben, sind, glaube ich, nicht mehr so zukunftstauglich, wie wir es mal gedacht haben.
Ja, sie sind es nicht aus den Gründen und sie sind es aber aus den originär ökonomischen Fragen nicht mehr. Und deswegen ist die eigentliche Ableitung, wie kann Staat heute beispielsweise Verteidigungsleistungen erbringen, die nicht 1,4, sondern halt 2% oder mehr des Bruttoinlandsprodukts erbringen. Wie kann Staat eine resiliente Infrastruktur entwickeln und wie kann er sozusagen mit Fachkräftemangel umgehen? Das muss dann in dem Kern seiner Bemühungen stehen, um in diesem internationalen Rahmen überhaupt eine Rolle spielen zu können.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, diese Folge sollten wir uns aufzeichnen. Da ist nämlich sehr, sehr viel Zukunftsweisendes drin. Also herzlichen Dank.
Ich danke
und
dir.
Und ich bin auf die Reaktion unserer Hörer gespannt.
Ich auch.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.